ESV im Dialog, Bernd Preis mit Gästen. Sie hören Recht, Folge 14. Rechtliche Grundlagen für Service- und Instandhaltungsverträge mit Rechtsanwalt Andreas Fischer. Die Instandhaltung von Maschinen, Anlagen und Geräten ist aus der Wertschöpfungskette nicht mehr wegzudenken. Längst werden in diesem Bereich Milliarden umgesetzt. So erwirtschaftet der deutsche Maschinen- und Anlagenbau rund 20% seines Umsatzes im Service. Dennoch finden die betreffenden Prozesse meist im Hintergrund statt. In der Praxis schließen die Beteiligten hierfür meist Service- und Instandhaltungsverträge. Doch welche Aspekte sind dabei besonders wichtig? Welche Rolle spielt die Vertragsgestaltung und worauf ist besonders zu achten? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt Rechtsanwalt Andreas Fischer aus Berlin. Zusammen mit seinem Kollegen Klaus Ulrich, Rechtsanwalt in Oberursel, ist Fischer Mitautor des Buches Service- und Instandhaltungsverträge, das kürzlich in 4. Auflage im Erich Schmidt Verlag erschienen ist. Herr Fischer, einen recht herzlichen Gruß an Sie.
Hallo, schönen guten Tag.
Und nun zu unserem Gastgeber Bernd Preis aus der Redaktion Recht des Erich Schmidt Verlags. Hallo, Herr Preis.
Hallo, Herr Patz. Zunächst mal herzlich willkommen, Herr Fischer. Vielen Dank an Sie für das Interview und natürlich an Sie, Herr Patz, für Ihre kurze Einleitung. Dann legen wir mal los. Es ist ja in der Tat so, dass die industrielle Instandhaltung ziemlich wichtig geworden ist in der Wertschöpfungskette. Trotzdem findet diese oft im Verborgenen statt. Herr Fischer, warum ist das denn so?
Lassen Sie mich vielleicht vorab noch ein ganz klein bisschen einen Beipackzettel dazu sagen. Ich bin ja Jurist, das heißt, ich wildere jetzt ein bisschen, wenn wir über Instandhaltung reden, in einem fremden Gebiet, was die Technik betrifft. Also insofern werden Instandhalter vielleicht da viel, viel genauer darüber Auskunft geben. Aber zu Ihrer Frage vielleicht Folgendes. Nehmen wir mal die Gebäudetechnik. Da kann man das vielleicht ein bisschen oder gut dran erläutern. Die, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, ah, der Aufzug steht oder so, funktioniert in der Regel doch reibungslos. Die Türe geht automatisch auf, die gleitet geräuschlos auf, die Schranke im Packhaus, die geht auf, die hebt sich und wir wissen, dass dort sich immer noch Mechanik bewegt und diese Mechanik muss eben geprüft instand gehalten werden. Und das sind Vorgänge, die wir im täglichen Leben selten mitbekommen, die aber eben doch eine relativ hohe Bedeutung hat in unserem industriellen, in unserem Umfeld auch als Verbraucher, wenn wir jetzt die Gebäudetechnik nehmen und ich lasse mal das Thema Industrie, Produktion da außen vor, da ist das natürlich nochmal sichtbar, aber auch dort findet eben Instandhaltung häufig in der klassischen Form, in der ganz klassischen Form, in irgendwelchen Zeitfenstern statt, die produktionsarm sind oder an Wochenenden. Insofern ist das so ein bisschen so ein Einzelmännchenprinzip, um das mal so zu formulieren.
Schönes Bild. Welche Bereiche sind denn beim Service und der Instandhaltung zu unterscheiden? Welche Rolle spielen denn auch die digitalen Dienstleistungen, die ja auch in Bedeutung gewinnen?
Also vielleicht muss man vorab erstmal Folgendes sagen. Wenn wir von Instandhaltung reden, reden wir hier bezogen auf die Publikation, um die es ja geht, über Instandhaltung an Technik. Wir haben Instandhaltung natürlich auch ganz normal an Gebäuden und Straßen. Die lassen wir mal außen vor, auch ein Riesenbereich. Aber wir reden über Technik. Die Gebäudetechnik hatte ich schon genannt. Es gibt Gerätetechnik, nehmen Sie die ganze Labortechnik im Bereich Medizin, Pharma, Forschung und dergleichen. Und dann kommt natürlich der Maschinenbau, der Anlagenbau hinzu. Jetzt könnte man noch die IT erwähnen, aber die haben wir bewusst in unserer Publikation auch nicht adressiert, weil da gibt es viele Juristen, viele Kollegen, die sich da klug mit auseinandergesetzt haben. Und deswegen haben wir das Thema ein wenig beiseite gelassen. Also das sind sozusagen die technischen Anknüpfungspunkte, wenn es um Instandhaltung geht. Und wenn Sie als zweiten Teil der Frage das Thema digitale Dienstleistung ansprechen, da muss man, glaube ich, sagen, sind wir gerade sehr spannend unterwegs, weil Stichwort KI, Stichwort Sensorik und dergleichen. Ich will jetzt nicht gerade das hohe Wort eines Umbruchs, eines Systemwechsels nennen, aber da passiert gerade ganz viel. Das ist total spannend, wenn man so als Jurist ein bisschen an der Seite steht und beispielsweise das FAZ-Briefing zur digitalen Wirtschaft liest oder auch beispielsweise Newsletter der Zeitschrift Instandhaltung, die praktisch fast nur noch digitale Themen adressiert. Da haben Sie eben das Digitale, was hineingreift in die Instandhaltung und eben auch noch ein Stück weitergeht, weil Sie diese alte Schnittstelle, die es früher gab, da gab es den Verkauf beim Hersteller und dann gab es den After-Sales, da gab es den Einkauf, die Produktion und die Instandhaltung bei dem Betreiber. Das verwischt sich alles. Der Professor Brumby von der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg spricht deswegen beispielsweise von Ökosystem Smart Maintenance im Rahmen der Smart Factory. Also da sehen Sie, wir sind gerade in Bewegung und das sind spannende Zeiten, wo, ich sag mal, Instandhaltung in diesem klassischen Sinne sich deutlich verändert mit Wegen, die vielleicht auch noch gar nicht komplett ausgelotet sind, wo es Ideen gibt, in denen man manchmal in Sackgassen landen wird, aber auch Ideen, die dann zu irgendwelchen Durchbrüchen kommen, die dann oder gelangen, die dann für uns gar nicht wiederum sichtbar sind, die aber in der Produktion Kosten erheblich einsparen. Ich habe das gerade in so einem Newsletter gelesen. Eine KI-generative KI kann beispielsweise Leckagen von Druckluft viel früher erkennen, ganz hoher Kostenfaktor. Und da sehen Sie jetzt mal einfach aus der Technik heraus, dass wir uns, wenn man das digital als Dienstleistung anbietet, da einfach viel machen kann und wir gerade in einer spannenden Zeit leben.
Und wie verändert das Internet der Dinge die Beziehungen der Beteiligten?
Das knüpft an das, was ich gerade gesagt habe. Wenn im Grunde genommen wir mal zurückgehen, sagen wir mal 20, 25 Jahre, als es das Internet noch gar nicht gab, als das ganze Digitale so erst auf uns zugefahren ist, war es ja doch eher so, man hat als Instandhalter entweder im Unternehmen natürlich seine Instandhaltungsaufgaben gelöst, also ohne dass da ein Servicevertrag im Hintergrund stand, oder das Serviceunternehmen ist zu dem Unternehmen gefahren und hat dort dann die Instandhaltung ausgeführt. Das Internet der Dinge ist da sozusagen dann der Schritt, der das verändert. Sie hatten vor 25 Jahren so das Thema, was da gerade super en vogue war, war das Thema Fernwartung, nannte sich das damals. Heute spricht man von Remote Service, also da sehen Sie auch in der, oder Teleservice hat man dann auch mal eine Zeit lang gesagt. Heute sagt man Remote Service, also das, was man aus der Ferne tun kann, was ja nicht nur die Instandhaltung betrifft. Die Medizin geht ja da bei der Operation mittlerweile auch solche Wege. Also das sind Dinge, die dann kommen und dann hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt. Hier könnte wiederum sicherlich derjenige, der technischen Hintergrund hat, mehr dazu sagen, aber das Verbauen von Aktoren, von Sensorik, die preiswerter geworden ist, die heute einfach mitgeliefert werden von Dingen, die sich dann in Unternehmen wie so heißen wie Edge Device und dergleichen, das sind so Begriffe, die man dann so hört, die führen dann dazu, dass das Digitale hineinwandert bereits in den Produktionsprozess von Maschinen, Anlagen und Geräten und dann natürlich der Anknüpfungspunkt ist für die Instandhaltung, für den Service in der Regel dann des Herstellers oder eines unabhängigen Serviceunternehmens.
Eine wichtige Rolle spielt auch im Zusammenhang mit KI oder auch nicht. Da verstehe ich auch nicht so ganz so viel von, aber ich wollte mal zur Bot-Ökonomie kommen. Da kommuniziert die eine Maschine mit der anderen. Kann es denn dann auch sein, dass irgendwann mal der eine Bot den anderen wartet?
Wenn wir von Mechanik sprechen, ich hatte vorhin das Bild der Türe, die geräuschlos aufgleitet oder die Schranke, die sich hebt oder Sie haben eine Krananlage in der Fertigung oder eine Maschine, die, ich sage mal, Nahrungsmittel verpackt. Also solche Dinge, da haben Sie Mechanik und da habe ich also gedanklich noch Schwierigkeiten, den Bot sozusagen als Figur zu erfinden, der das dann warten kann. Vielleicht wird es diese Homoiden oder wie diese Figuren da heißen, die man manchmal so ganz komisch durch irgendwelche Unternehmenspräsentationen laufen sieht, geben, die dann den Menschen hier und da auch ersetzen können. Aber gegenwärtig ist die Realität noch, dass es der Mensch macht.
Kommen wir mal zu einem weiteren Thema. Wir sind ja hier ein juristischer Verlag. Welche Rechtsgebiete sind denn überhaupt betroffen und warum ist die Vertragsgestaltung in diesem Bereich so wichtig?
Ich fange nochmal mit dem klassischen Thema der Instandhaltung an. Sie hatten ja im Eingangsstatement war ja gesagt, das ist die vierte Auflage jetzt. Der Publikation ist ein bisschen inhaltlich verändert. Und als ich da angefangen habe in den 90er Jahren, da war, ich sage mal, bezogen auf rechtliche Aspekte, das Thema der Instandhaltung von Wartungsverträgen ein Aspekt, der ganz überwiegend im bürgerlichen Recht sich abgespielt hat. Das ist Werkvertragsrecht und dann hat man die 631 folgende BGB und guckt, was kann man dann AGB-rechtlich tun, also Geschäftsbedingungen dergleichen. Und das war eigentlich der Kern dessen, mit dem man da angefangen hat. Und ganz klein bisschen gab es dann schon sowas wie Teleservice oder Fernwartung, habe ich eben ja auch erwähnt, wo es dann darum ging, okay, ist das alles sicher? Speichert man die Daten? Macht man Datensicherung und dergleichen? Und jetzt, wenn wir das in das Digitale hineindenken, kommen tatsächlich Themen auf uns zu, die rechtlich sich da auffächern bis in Aspekte, über die man zunächst einmal gar nicht nachdenkt. Also zunächst einmal nicht gar nicht auf die Idee kommt. Denken Sie beispielsweise an das Thema, wir gehen mit Technologie um im Remote. Das heißt, der Kunde hat irgendetwas bei sich auf der Maschine und der Hersteller auch und die kommunizieren dann miteinander. Da kann man zum Beispiel schon mal die Frage stellen, ob das Technologie ist, die dual-use-fähig ist. Dann wären wir im Außenwirtschaftsrecht. Bei der Frage der Datenökonomie, ne, Sie bearbeiten Daten auf, denn die Frage, was dürfen Sie mit den Daten machen, dürfen Sie die Daten beispielsweise kommerzialisieren im Sinne von Benchmarks, dann haben Sie, oder Benchmarking, dann haben Sie das Thema, ist der Hersteller, der Daten verteilt, möglicherweise ein Makler, der sich mal kurz Gedanken machen muss, haben wir ein wettbewerbsrechtliches, ein kartellrechtliches Thema, ja oder nein? Daten ist für die Großen heute in der EU ein Thema, dahinter steht das Thema Digitalsteuer. Wenn Sie große Player im Maschinen- oder Anlagenbau sind, haben Sie die Frage, sich aufzustellen, muss ich das mal eben mitdenken? Sie sehen, das sind nur einige Dinge und ich könnte noch mehr Dinge nennen, aber die zeigen eben, das Werkvertragsrecht ist sicherlich immer noch ein Thema, das man zu beachten hat, aber es geht im gesamten Prozess, um den es da geht, wenn man heute Maschinen und Anlagen servitieren möchte, um viel mehr als nur um das reine Vertragsrecht im Sinne des bürgerlichen Gesetzbuches.
Das ist ja ziemliche komplexe Materie, die Sie da anführen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Datenschutzrecht denke, ist das jetzt aus Ihrer Sicht als Praktiker noch überschaubar?
Also ich glaube, es ist gut, wenn man seine eigenen Grenzen kennt. Und man muss dann heute sehen, also nicht umsonst hat sich die anwaltliche Welt in große Kanzleien aufgeteilt, die eben dann mit verschiedenen Know-how-Trägern in solchen Kanzleien arbeiten. Und ich habe das selbst in einem Mandat erlebt, dass wir dann gesagt haben, okay, das Thema IT und Daten, das Unternehmen hat beispielsweise einen IT-Spezialisten dazu genommen, damit wir diese Fragen dort geklärt haben. Und anders geht es heute gar nicht. Das ist nicht mehr etwas, was man alleine machen kann. Da kommt man zu schnell an seine Grenzen und muss sagen, da sind die Grenzen und da höre ich dann auch auf.
Wir haben ja oben dieses neue Werk von Ihnen angesprochen, 4. Auflage. Was ist denn die Zielgruppe? An wen richtet sich das Werk?
Ich denke, man kann sicherlich 2 Zielgruppen nennen. Sind einmal natürlich die Juristenkollegen, die Anwälte oder auch Richter oder auch eben Hausjuristen, Justiziare, die beispielsweise eben eine Rechtsfrage beantwortet sehen wollen. Die können das Werk so benutzen, wie man juristische Literatur normalerweise benutzt. Gibt es an der Stelle Themen im Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen? Kann man das und das eigentlich vereinbaren oder ist die und die Klausel möglicherweise in einem Vertrag, den man zu prüfen hat, wirksam oder unwirksam? Das ist sozusagen in dem Sinne dann Nachschlagewerk für Rechtsfragen. Die zweite Zielgruppe, die ist eher in dem zweiten Teil angesprochen. Wir haben ja da eine ganze Reihe von Musterverträgen. Die darf auch jemand verwenden, darf auch jemand verwenden, der nicht Rechtsanwalt oder Jurist ist, sondern der beispielsweise für das Servicegeschäft verantwortlich ist und der mal erste Überlegungen anstellen sollen, okay, wir haben jetzt ein Geschäftsmodell entwickelt, wie können wir das sozusagen bezogen auf die Beziehung zum Kunden auf die Strecke bringen und daraus einen Vertrag machen. Der muss aber, das haben wir mehrfach immer wieder in der Publikation formuliert, der muss aber dann eigentlich den externen Rechtsanwalt oder die Rechtsabteilung noch mit einbinden, weil dazu sind, das hatten wir eben ja auch schon erläutert, dazu sind die Themen einfach zu komplex, die man damit denken muss.
Also das bedeutet, wenn ich jetzt als Laie also ein Vertragsmuster habe, dann kann ich das vielleicht verwenden, aber ohne rechtlichen Rat, das ist doch noch recht riskant, oder?
Mindestens der Gegencheck, passt das sozusagen jetzt in das Konzept des Servicemodells oder des Betriebsmodells für die Instandhaltung, wenn jetzt beispielsweise ein Instandhaltungsleiter für irgendeine Anlage einen Wartungsvertrag braucht oder einen Prüfvertrag für seine Arbeitsmittel, das sollte mitgedacht werden. Wir haben natürlich, ich sag mal, die Dinge, die man als Jurist hoffentlich richtig geregelt hat. So Restrisiken bleiben dann natürlich angesichts der Tatsache, dass sich Rechtsprechung entwickelt, immer bestehen. Wir haben natürlich versucht, die Themen sauber zu regeln, was solche Dinge wie Haftung, was solche Themen wie Zahlungsmodalitäten, Laufzeiten und dergleichen, das sind so Klassiker im Servicebereich, die sollten eigentlich passen. Aber trotzdem, das Geschäftsmodell oder das Betriebsmodell steuert den Vertrag und da muss man dann auch als Jurist sich mit hineindenken, was hat man da eigentlich vor und bildet der Vertrag das auch ab? weil nichts anderes ist es eigentlich. Der Vertrag bildet eine Beziehung zwischen einem, beispielsweise einem Unternehmen, das im Herstellungsprozess ist, und einem Serviceunternehmen, bildet diese Beziehung ab. Und das ist dann halt der Vertrag, in dem man nötigenfalls schaut, wenn irgendetwas unklar ist oder wenn ein Streit auftritt oder sonstige Fragen sich stellen. Insofern muss man als Jurist auch ein Stück weit verstehen, was man da eigentlich vorhat.
Sie haben es ja mehrfach angesprochen, auch die hohe Dynamik, mit der sich Technik, Technologien weiterentwickeln, verändern. Kann denn überhaupt die rechtliche Seite, ich rede jetzt vom Gesetzgeber, kann die sich denn in demselben Tempo mitentwickeln, oder hinkt es mal wie in vielen Bereichen das Recht dann wieder der Technik hinterher?
Ich will mal so sagen, natürlich kommt erst die Technik, also diese Frage, das Huhn und das Ei, muss man ganz klar beantworten. Ich habe erst die technische Idee oder ich habe sie verwirklicht und dann muss ich überlegen, wie passt das? Das ist aus Amerika rübergeschwappt, sind mal im letzten Jahrhundert Franchise-Verträge, Leasing-Verträge und Factoring und all so ein Kram, hat man alles eingebaut ins bürgerliche Gesetzbuch sozusagen. Da war auch erst sozusagen die Geschäftsidee da und dann die Frage, wie kann man das rechtlich auf die Erde bringen. Das Thema haben wir hier auch. An einigen Stellen ist man da aus meiner Sicht durchaus gar nicht schlecht unterwegs. Der bundesdeutsche Gesetzgeber hat bereits das Thema autonomes Fahren geregelt in der Straßenverkehrsgesetz, auch wenn es flächendeckend noch kein autonomes Fahren gibt. Aber da ist vorausgedacht worden. Wir haben jetzt gerade den Data Act, also alles das, was nicht personenbezogene Daten ist, das also quasi das Pendant zur Datenschutzgrundverordnung, die von der Europäischen Union verabschiedet worden ist, das Data Act. Da ist auch schon Arbeit geleistet worden, aber da ist natürlich das Thema Daten schon da und jetzt wird das sozusagen rechtlich ummantelt und jetzt müssen wir Juristen und auch die Nichtjuristen lernen, mit diesem neuen quasi Rahmen, den der europäische Gesetzgeber dort geschaffen hat, umzugehen.
Das klingt so, dass Sie ja eigentlich ganz zufrieden sein sollten mit den rechtlichen Rahmenbedingungen. Trotzdem nochmal zu Ihrem oder zu einem Ausblick. Sehen Sie im Moment noch Novellierungsbedarf oder kann der Gesetzgeber sich zurücklehnen und sagen, wir haben ja alles gemacht?
Es gibt ja seitens der Politik die Vorstellung, dass man das deutsche Rechtssystem gerne exportieren muss. So wie der Maschinenbau ein Exportschlager ist, wünscht man sich das offenkundig auch vom deutschen Recht. Es gibt in der Wirtschaft seit langer Zeit die Klage, die formuliert vor allen Dingen der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau seit 15 Jahren, soweit ich das beobachten kann, deutlich, dass das deutsche Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen sowohl von dem Gesetzgeber als auch von der Rechtsprechung für die Wirtschaft, die viel, viel freier in ihren Verträgen handeln möchte, für die Wirtschaft sehr, sehr restriktiv ist, was dann dazu führt, dass auch deutsche Unternehmen gucken, wandere ich möglicherweise, wenn es irgend geht, ins Schweizer Recht oder in andere Rechtssysteme aus, damit ich dieses strangulierend, insbesondere im Thema der Haftung, das wir in der deutschen Rechtsordnung haben, was allgemeine Geschäftsbedingungen betrifft, eben dann nicht haben, dass man da eben freier über Fragen von Haftung, von Haftungsbegrenzung reden kann. Das ist ein Thema, das sicherlich etwas ist, wo der Gesetzgeber nochmal drüber nachdenken sollte, ob er die Rufe der Wirtschaft erhöht.
Also wenn ich das so richtig verstanden haben, dann sagen Sie, das deutsche AGB-Recht ist jetzt nicht unbedingt ein Exportschlager.
Nee, das kann man so nicht sagen. Das hat seine Funktion gerade im Verbraucherrecht, das ist auch eindeutig. Es ist relativ kompliziert, dann brauchen Sie bloß die Kommentare zu sehen. Da haben Sie gleich für die 10-12 Paragraphen 3000 Seiten oder so. Und da sollte man die deutsche Wirtschaft ein bisschen von befreien, aus meiner Sicht.
Das alles sagt Andreas Fischer, Rechtsanwalt in Berlin. Vielen Dank für Ihre Einblicke. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Schönen Tag.
Ja, Ihnen auch.
Das war eine neue Ausgabe der Reihe RSV im Dialog. Sie hören Recht.